Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wertgeschätzt. Hallo Sven.
Hallo Michael.
Na? Pass auf, heute geht's um Geld. Oh. Es geht um Finanzen.
Ich kriege was von dir.
Nee, das natürlich nicht. Wann war das letzte Mal? Nein, heute gucken wir uns mal an, wo sprudelt denn das Geld? Wie sieht man's? Und was wird damit analysiert?
Okay, warum hast du dir dieses Thema denn ausgesucht?
Das Thema habe ich gewählt, weil du mir eine Excel-Liste geschickt hast, wo genau dieses Thema für heute drin stand. Und ich dann gesagt habe, ja, dann reden wir darüber. Nein, Scherz beiseite. Finanzanalyse, das ist ja im Endeffekt ein Thema, was wir bei vielen Kunden finden. Mhm. Was ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, einer der ersten Use Cases häufig ist für Business Intelligence, Data Warehousing. Somit auch bei unseren Kunden. Und ja gut, warum ist es eines der ersten Themen, weil es auch somit das Wichtigste ist. Ne? Ich meine, deine Finanzen muss jedes Unternehmen im Griff haben, sollte es im Griff haben und vor allem auch transparent sehen.
Ich kann da direkt mal eine Anekdote mitgeben. Weißt du noch, wir waren ja im letzten Jahr auf einem Seminar, im Unternehmertraining, wo wir da, also es war glaube ich sehr, sehr voll, 50, 60 Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann wurde ja auch, war das Thema Finanzanalyse auch ein Kernelement und ich fand das eher erschreckend, dass wirklich 90% dieser Unternehmer oder Unternehmungen, die auch dort waren, bezüglich der Liquiditätsplanung nicht länger als 2-3 Monate auskommen. Also ab heute Umsatz 0 und dann ist nach 2-3 Monaten Feierabend, Schicht im Schacht. Das heißt, keiner hat eine saubere Liquiditätsplanung und das können wir ja hier ganz offen mitgeben. Wir waren ja wirklich einer der Ausnahmen, die wirklich über 12-13 Monate ohne Umsatz auskommen können. Und jetzt ist ja die Frage, was habt ihr für einen Mehrwert jetzt aus dieser Podcast-Folge? Das klappt auch nur, wenn man seine Finanzdaten im Griff hat. Also klar, wichtig ist natürlich auch, das Unternehmen muss halt Umsätze erzielen. Das ist ja die Lebensader, das geben wir auch immer mit. Aber ohne eine entsprechende Cashflow-Planung, Bilanzanalyse, G&V, Deckungsbeitragsrechnungen etc., bin ich halt auch nicht steuerungsfähig. Und dann gibt es ja auch noch das Thema Planung, Forecast.
Ja, es geht, genau. Also das ist ja ein Thema. Also ich finde Planung und Ist-Analyse ist ja nochmal ein bisschen getrennt zu sehen. Also Planung genauso wichtig. Aber vor allem auch bei der Ist-Analyse geht es ja auch darum, einfach mal es auch zu optimieren. Ich meine, du hast dann einen schönen Umsatz, am Ende hast du keinen Gewinn. Da ist ja mal vielleicht interessant, mal auf die Kosten zu gucken. Ne? Du musst ja deine Marge auch entsprechend steuern können und nochmal genau wissen, woran könnte ich arbeiten, woran könnte ich kurzfristig drehen, woran kann ich nicht kurzfristig drehen. Das muss ich einfach schwarz auf weiß haben. Und ich muss es vor allem aktuell haben, damit ich auch in der Lage bin, überhaupt zu steuern, aus meiner Sicht.
Ja, es geht ja weiter. Du hast ja Zahlungseingänge. Du musst ja wissen, wie ist das Zahlungsverhalten deiner Kunden?
Ja.
Und wann sind welche Zahlungsziele fällig? Also das komplette Mahnwesen ist relevant. Vielleicht brauchst du ja auch, wenn du Maschinenbauer bist, musst du ja auch in die Vorfinanzierung gehen. Also das Thema Kapitalbedarf ist ja auch relevant. Also man sieht ja schon allein diese Themen, die wir jetzt gerade schon rauspicken, das sind ja nur kleinere, wie umfangreich das ganze Thema wird. Und was ich eher erschreckend finde, ist, wie Unternehmen in diesem wichtigen Teilbereich auch unterwegs sind. Also gerade Unternehmen, die jetzt mehrere Standorte haben, sogar weltweit, dass die nicht in der Lage sind, auf Knopfdruck diese Daten bereitzustellen, sondern dass es wirklich sehr mühselig auch ist, an diese Daten heranzukommen.
Ja. Also das ist ja, glaube ich, keine Seltenheit, dass du dann im Controlling jemanden hast, mindestens eine Person, die dann immer monatlich ganz schön am Schwitzen ist und die ganzen Excel-Listen meistens zusammensucht aus den verschiedenen Gesellschaften, Ländern und die auch wieder konsolidiert. Mhm. Das hatten wir ja auch ganz häufig. Also das ist wirklich schon bitter. Und vor allem, aber warum ist das auch so ein wichtiges Thema? Nochmal vielleicht abschließend dazu, weil von da aus kannst du ja auch fast alles runterbrechen. Ich meine, wenn du deine Top-Finanzen erstmal im Blick hast von deinen Top-Kennzahlen, die setzen sich ja aus gewissen Prozessen zusammen und dann kannst du ja wieder runterbrechen. Das ist ja der Sinn von dem BI, dass du oben anfängst, erstmal die aggregierten Zahlen von mir aus hier anguckst, dann Bild hast und dann aber immer weiter runtergehen und dann auch auf die einzelnen Position oder wie berechnet sich das oder beziehungsweise wo kommen die Werte her? Und das ist ja genau das Entscheidende. Es hilft mir nicht nur irgendwie eine Zahl darstellen zu können und nicht wissen, wie sich die zusammensetzt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also in Finanzanalyse oder Finanzreporting ist ja nicht nur, keine Ahnung, ich habe meine GUF oder meine Bilanz oder was auch immer, kann ich da abbilden auf der Ebene, sondern auch, wie setzen sich die Positionen zusammen. Das ist ja auch das richtig Spannende.
Ja, genau. Also die, was du ja berichtest, ist ja die Konteninformation, die ich sehe. Oder ich habe eine Bilanzposition und ich sehe aber nicht, was ist da drunter. Viele können das gar nicht, in diese Detailtiefe abzudriften. Das bedeutet, wenn ich das natürlich über ein Data Warehouse oder über eine BI-Lösung dann abbilde, damit meine ich nicht ein Reporting-Tool, sondern wirklich, das ist diese Drill-Down-Funktionalität, dass ich dann Abweichungen habe und ich möchte einfach verstehen, welche Beleg sogar auf Beleg, bis runter auf die Belegebene runterzugehen, um zu erkennen, was passiert da genau.
Ja, und gut, was natürlich auch kein Geheimnis ist, auf dem Weg darunter wird es ja auch manchmal richtig schmutzig, ne?
Also, achso, du meinst, weil dann hin und her gebucht wird, falsch, also Bilanz oder Konten falsch zugeordnet sind oder?
Ja, also das ja, nur das kriegt man über Stammdaten ja noch geregelt. Ich meinte eher, wenn du sowas hast im System schön geführt und dann am Ende gibt es irgendwo ein Excel, wo dann nochmal ein paar beliebige Korrekturfaktoren, nicht beliebige, aber wo Korrekturfaktoren verwendet werden, um das Ganze nochmal anzupassen, so wie man es haben möchte. Das ist natürlich dann immer ganz bitter, dass du die Logik also nicht wirklich in dem System hast, in dem du es auch pflegen würdest, also im Finanzsystem, sondern irgendwo nochmal ein kleines Steuerungsinstrument, was ja auch natürlich berechtigt ist. Ne? Also hat man jetzt ein bisschen lapidar gesagt, natürlich hat man noch die Möglichkeit, wenn ein System es nicht hergibt, das dann natürlich dafür zu sorgen, dass das Reporting passt. Aber es darf halt nicht über die ganze Wahrheit dann in so einem Drittsystem stecken, nennen wir es mal Excel, wo du dann alles dann nochmal übersteuerst. Ne?
Naja, irgendwann wird der Wirtschaftsprüfer, wenn er das rauskriegt, auch nicht mehr mitmachen. Weil du musst dir bedenken, du hast ja da und dort keine saubere Dokumentation der Datenhistorie. Was wurde denn da verändert? Ja. Wenn man dann Positionen hin und her schiebt. Das ist vielleicht auch ein Argument, warum man vielleicht doch auf eine zentrale Plattform setzen sollte, die das halt automatisiert macht, damit man halt auch diese manuellen Schritte nicht mehr hat. Ne? Also es kann ja auch mal passieren, dass du mal eben ein falsches Konto zuordnest oder eine falsche Position.
Ja, klar.
Und das siehst du in der kumulierten Ansicht ja überhaupt nicht.
Ja, also ich glaube, du darfst es nicht nur, ich glaube, du musst es irgendwann. Das ist ja auch häufig so, dass das System ja auch mitwächst oder der Prozess mitwächst. Aber wenn du eine gewisse Größe überschritten hast, dann wird irgendwann, wird es Zeit oder es ist notwendig, dich dann dem Problem zu stellen und dann diese ganze Analyse mal aufzufahren. Und es hat ja auch, man muss ja auch unterm Strich sagen, auch viele Vorteile. Ich meine, das ist ja eine Krücke, die mitgewachsen ist, historisch gewachsen, weil man sich erstmal auf das andere Geschäft fokussiert hat, nämlich den, wie gesagt, Umsatz, damit die Ader lebt, damit quasi die Ader pumpt und was reinkommt, ist ja auch okay. Aber das muss ich haben, weil sonst der Wirtschaftsprüfer steigt ja aufs Dach. Ne?
Ja, ich kann eine Anekdote berichten. Ich habe, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe als großen Auslandskaufmann, habe ich eine Zeit lang im Kreditmanagement gesessen und unsere Aufgabe war es, den Kunden zu bewerten. Also wie ist die Bonität des Kunden? Das heißt, wir haben uns zum Beispiel da die Auskunft geholt von der Kreditreform oder auch eine Bankauskunft. Und wenn die in der Anbahnung waren oder auch Bestandskunden, war es halt immer wichtig, wie sind denn die Zahlungseingänge, wie ist das Zahlungsverhalten? Und dann gab es natürlich immer Probleme mit dem Vertrieb, weil der Vertrieb hat ja eine Sicht, er möchte verkaufen, was ja völlig gut ist oder in Ordnung ist, aber es hat sich natürlich, es gab dann halt Probleme bei einigen Kunden, die dann einfach nicht gezahlt haben oder die Zahlungsziele mal auf 180 Tage gedehnt haben. Dann ist ja die Frage, ob ich den Preis, den ich dann rausgegeben habe, gerechtfertigt ist oder ob man den nicht, also klar, man hat dann versucht, mit Verzugszinsen zu arbeiten, mit Mahngebühren, aber das sind ja alles letzte Schritte, sondern man will ja eigentlich eine saubere Geschäftsbeziehung haben.
Ja.
Und das zeigt mir natürlich auch wieder, wie wichtig dann die Finanzanalyse ist, weil nur rein verkaufen bringt mir ja auch nichts. Dann kriegt der Vertrieb auch nochmal seine dicke Provision. Und was mache ich denn, wenn nachher Zahlungen nicht mehr beglichen werden oder ich habe eine hohe Stornoquote da drin? Also man sieht, ne, welche Auswirkungen das Ganze dann auch hat. Und wenn das Ganze auf diesem manuellen Weg stattfindet, wo was ja wirklich immer noch bei vielen Unternehmen der Fall ist, habe ich ja gar keine Steuerungsmöglichkeiten, weil ich ja viel zu spät dran bin.
Ja, wenn du es überhaupt noch erkennst sogar. Das ist ja das Nächste. Je nachdem, wie du es dann, es sind ja jetzt mehrere Schritte gewesen mit Angeboten, mit also dann Angebotannahme, Auftrag, Provisionszahlung, Storno, das sind ja alles in verschiedenen Systemen. Ja. Das läuft ja im Zweifel gar nicht mal zusammen. Im schlimmsten Fall sehe ich es ja gar nicht, die ganzen Zusammenhänge, die da stattfinden. Das ist ja auch dann der Punkt. Also für einen Vertriebler natürlich gut im Zweifel, aber zur ja, Steuerung und zum Controlling also ist ja alles suboptimal.
Ich kann mich auch erinnern, dass es dann auch gewünscht war, dass man so einen ganzheitlichen Blick hatte, jetzt nicht nur die Finanzanalyse, sondern dass man den Vertrieb auch mit in der Datenanalyse mit aufgenommen hat. Zum Beispiel auch ganz klassisch, wenn der Vertrieb vor Ort war, Besuchsberichte. Dass man quasi so eine Art Kundenportal entwickelt hatte. Ich habe das Portal aufgemacht, habe sofort gesehen, was sind meine offenen Forderungen, wie ist zum Beispiel das Kreditlimit, wie sind meine Umsätze natürlich mit dem Kunden, aber was ist denn auch besprochen worden? Also, dass ich auch weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Finanzabteilung sitze und ich sehe, okay, da ist vielleicht ein Zahlungsverzug drin, dann kann ich ja vielleicht auch mal in den Besuchsbericht reingucken und vielleicht wurde ja schon mit dem Vertrieb irgendwas abgesprochen. Also das, was ich mitgeben möchte jetzt bei diesem Fall, ist, dass man vielleicht auch übergreifende Zahlen aus anderen kaufmännischen Bereichen mit reinnimmt.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite. Und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Ja gut, da sieht man schon, dass die Finanzanalyse wirklich weitreichend ist. Ne? Das heißt, es ist sehr schwierig, das so festzulegen. Das ist ja auch der Punkt, wie definiert man das im Endeffekt. Aber ich glaube, der Kern ist der gleiche. Deswegen wäre ja die Frage, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, oder sagen wir ja, ich bin mir bewusst, dass mein Prozess zur Finanzanalyse optimierungsfähig ist. Ja. Was wären denn dann so die Schritte, wo du sagen würdest, die kann man als Blaupause quasi verwenden, damit ich es dann schaffe, auf eine valide Datenbasis auszuwerten und auch Analysen fahren zu können?
Ja, ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde erwarten, dass Führungskräfte oder Entscheider in Form von Geschäftsleitung sich, glaube ich, mal die Mühe machen, unter die Haube zu gucken. Ich glaube, denen ist manchmal gar nicht bewusst, wie viel Aufwand das ist, wie viel Arbeit das ist. Wir wissen selber aus den Gesprächen, dass die Controller auch mal länger sitzen, gerade zum Monatsabschluss. Dem Geschäftsführer ist es ja egal. Der bekommt seine Zahlen und das war's dann. Aber der weiß nicht, wie der Prozess dahinter ist. Also dem ist ja völlig egal, was ja auch okay ist. Aber ich glaube, wenn er wüsste, dass da so viele Beteiligte sind, dass da so eine hohe Fehlerquote drin ist, und das wissen wir, wenn wir solche Projekte umsetzen, dass dann Entscheidungen ja auf falsche Informationen getroffen werden. Also das wäre der erste Schritt, sich auch mal als Entscheider die Mühe machen und sich mal den Prozess zeigen zu lassen. Zweites Thema ist, die Person, die das ja momentan in der Verantwortung hat, oder der Bereich, die muss ja auch bereit sein, abzugeben, also bereit sein, den Wandel mitzugeben. Ich hatte das auch schon in einigen Gesprächen, dass der Controller keinen Bock darauf hatte. Der hat weiterhin auf diesen manuellen Prozess Wert gelegt. Er hat sicherlich verstanden, dass das andere Vorteile hat, aber er hat natürlich auch Angst, das Stichwort ist hier Change Management, zu sagen, ich gehe jetzt den neuen Weg, weil dann habe ich ja eher die Konzentration auf die Daten als auf die manuelle Aufbereitung.
Ist die Angst aus deiner Sicht berechtigt?
Nein, wenn er seinen Job macht, also wofür ist ein Controller eingestellt?
Kontrollen?
Genau, also eigentlich doch, um Mehrwerte aus den Daten zu ziehen und um den Entscheidern Maßnahmen zu ermöglichen, wie er das Unternehmen besser steuern kann. Meiner Meinung nach hat ein Controller nichts damit zu tun, mit der Datenintegration oder Aufbereitung. Ich weiß, es gibt einige Kandidaten, auch wenn die das nicht gerne hören, dass die da einfach auch Spaß dran haben in dieser manuellen Welt. Es gibt ja sogar Controller, die so eine Expertise haben, dass sie selber direkt auf eine Datenbank sich die Informationen zusammenziehen können und weitere Quellen anzubinden. Das ist fatal. Das muss man nicht mehr machen, weil die Zeit kann ich mir sparen.
Okay. Ja, aber es wäre natürlich auch trotz alledem nicht fatal, wenn, also ich finde, er kann natürlich dabei mitwirken, die Daten aufzubereiten. Allerdings sollte das natürlich nur ein gewisser Teil sein. Ne? Ich meine, dass der natürlich die Verantwortung hat, hinterher aus verschiedenen Systemen die Daten zusammenzuführen, ist ja okay. Aber es darf halt nicht der Aufwand sein. Wenn er das natürlich toolgestützt macht und in vernünftigen Bahnen, im vernünftigen Rahmenwerk, finde ich, ist es ja okay, dass er dann, keine Ahnung, 20% seiner Zeit damit verbringt, die Daten zusammenzuführen. Aber die restlichen 80, das muss dann Analyse sein oder Vorschläge oder Ableitungen oder Empfehlungen oder was auch immer, hat das wirklich Controlling im Endeffekt.
Ja, oder du bist jetzt oder ein größeres Unternehmen hast mehrere Standorte verteilt in Deutschland oder weltweit und an jedem Standort sitzen dann einzelne Personen, die die Daten aufbereiten und dann per Excel hin und her schieben. Haben wir auch erlebt. Mhm. Sind ja auch Aufwandstreiber, die man eigentlich ja nicht haben möchte. Und ich möchte gar nicht auf das Thema Nachhaltigkeit gehen, Nachhaltigkeitsreporting. Da, naja, das wird ja zukünftig noch einige Herausforderungen bringen, weil ich ja nicht nur diese kaufmännischen Daten aus dem Finanzsystem mit reinnehme, sondern ich muss dann für das Nachhaltigkeitsreporting, um meine CO2-Kennzahl beispielsweise zu berechnen, vielleicht auch IoT-Daten mit berücksichtigen. Wie soll das denn später gehen? Also ich habe auch technische Restriktionen aus der Anwendung heraus, dass ich vielleicht mit einem Excel oder mit so einem Standardberichtswesen nicht mehr klarkomme mit Tableau, Power BI und Co.
Ja, aber das ist nochmal ein separates Feld. Das sollten wir vielleicht mal separat behandeln in einer Podcast-Folge. Aber okay, das heißt, erstmal nochmal zurück zu den Schritten. Das heißt, die Führungskräfte müssen die Motivation haben, hinter dem Prozess zu gucken und zu sehen, worum geht es eigentlich. Dann müssen dann im zweiten Schritt darf man keine Angst haben, die Daten automatisiert bereitzustellen. Das heißt, wichtig ist, den Controller eher zu entlasten und ihm nicht seine Daseinsberechtigung wegzunehmen, weil das ist, glaube ich, auch nicht, das ist Schwachsinn.
Nein, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um Mitarbeiter zu entlasten, sondern die sollen einfach
zielgerichtet eingesetzt
sein. Was passiert nämlich dann, wenn wir dann den nächsten Schritt haben und nehmen die Daten aus diesem Quellsystem auf und zwar automatisiert, würde man nicht feststellen, dass der Prozess nicht sauber ist. Das heißt, wir werden Unstimmigkeiten in den Daten feststellen.
Ja.
Hatten wir auch schon, dass dann Kunden Ware geliefert haben, aber keine Rechnung gestellt haben. Und dafür ist so ein System auch da. Das heißt, mir entgeht ja dort Umsatz und natürlich auch Zahlungseingänge. Wenn ich natürlich jetzt auf die wirtschaftliche Situation schaue, die wir in den Medien immer bekommen, wäre das doch ein Faktor zu sagen, hey, ich gucke mal nach innen und schaue, ob meine Prozesse sauber sind. Und vielleicht kann ich da Optimierung herbeiführen. In dem einen Fall, was wir hatten, waren das 6-stellige Umsätze, die gefehlt haben, die wir innerhalb von 2-3 Monaten sofort sichtbar gemacht haben. Und man muss ja auch mal diese Opportunitätskosten, die ja entstanden sind, weil hätten wir es nicht gemacht, wär das Spielchen ja weitergegangen.
Ja, definitiv. Okay, das heißt, das hätten wir dann, das würden wir machen. Okay, dann ist natürlich, dann habe ich die Daten, bereite ich die auf, dann werde ich mich damit, werde ich anfangen, die Daten zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten zum Beispiel oder Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, ich würde noch einen Schritt davor gehen. Das heißt, ich würde erstmal die Kennzahlen sauber definieren, dass man das in allen Bereichen gemeinsam abstimmt. Das geht ja in den Bereich Data Governance rein. Das heißt, ich habe einen sauberen Kennzahlenkatalog, wo wirklich alle das einheitliche Verständnis haben, wie eine Kennzahl zu berechnen ist, aus fachlicher Sicht, wie aus technischer Sicht diese Information zusammenkommt. Und dann macht es auch Sinn, Grenzwerte zu definieren. Was bedeutet das, wenn jetzt so eine bestimmte Kennzahl unterschritten oder überschritten wird? Welche Maßnahmen sind einzuleiten? Und wie kann ich so einen Alarm beispielsweise festlegen? Wer muss benachrichtigt werden in dem Fall?
Ja, aber allein das ist, glaube ich, schon Gold wert, sich einfach nur damit auseinanderzusetzen, wie setzen sich meine Kennzahlen zusammen und wie werden sie berechnet und was wird wirklich am Ende angezeigt. Ich glaube, wenn man das schon hat, ist man schon einen Riesenschritt weiter. Da muss man es halt nur noch dann automatisieren und systematisieren. Aber das ist, glaube ich, der größte Sprung immer, den man hat, sich das damit auseinanderzusetzen und den Prozess zu dokumentieren und auch zu systematisieren. Dann habe ich noch einen Punkt oder eine Frage an dich, den wir jetzt auch häufiger hören. Jetzt kann es ja sein, dass ich die Situation habe und, was weiß ich, ich ändere dann mein Finanzsystem, warum auch immer. Also ich weiß schon, ich muss was an meinem Prozess ändern und ich weiß auch, im nächsten Jahr wird ein neues Finanzsystem kommen. Deine Einschätzung, soll ich so lange warten oder soll ich schon mal jetzt loslegen?
Das ist immer der Einwand, wenn man mal mit potenziellen Kunden spricht, weil ich also meistens aus der IT-Abteilung heraus, weil die natürlich alle überlastet sind. Ich kann das nachvollziehen, also vom Argument klingt das erstmal plausibel und richtig, aber es ist falsch. Warum? Das Ganze kann als Investitionsschutz dienen. Das bedeutet, ich habe ja in meinem Altsystem meine Altdaten drin oder meine Datenhistorie und die will ich ja nicht verlieren. So, und wenn ich jetzt sage, ich warte vielleicht, bis das neue System kommt, Das Ganze muss ja irgendwie überwacht werden, migriert werden. Hatten wir auch schon öfters. Wir empfehlen in diesem Fall definitiv sofort mit dem BI zu starten. Mhm. Aber das BI-System muss so aufgebaut werden, dass wir immer in der Lage sind, Quellsysteme auszutauschen. Das sagen wir auch später bei dem Berichtswesen. Das Datenmodell muss so flexibel sein, dass es nicht am Berichtswesen gekoppelt ist, also an einem Tool gekoppelt ist, sondern wir müssen die Eingangsschnittstellen so definieren, dass dann andere Quellsysteme dann reinliefern können.
Ja, und vor allem, da ist ein Punkt, finde ich noch wichtig, denn auch wenn sich das System ändert, die Prozesse werden sich ja nicht groß ändern. Das heißt, die Art und Weise, wie mein jetziges Geschäft läuft, ist ja ähnlich. Das heißt, so wie meine Umsätze reinkommen, wie meine Kosten entstehen, das ist ja unabhängig davon, welchem System alles gebucht wird. Ja. Das heißt, wenn ich dann schon mal angefangen habe, diese Prozesse zu dokumentieren, zu systematisieren und irgendwie darzustellen, dann ist der Austausch hinterher fürs BI, wenn man es gut gemacht hat, wirklich nicht sehr hoch. Das heißt, es ist, man redet immer davon, ja, habe ich ja doppelte Arbeit, aber das ist definitiv nicht der Fall. Das ist ein Bruchteil von dem.
Ja, richtig. Und der große Vorteil ist, ich behalte meine Datenhistorie.
Ja,
also wenn ich später auch mal im Finanzbereich mal überlege, ob ich nicht mit KI etwas machen kann, dann ist das sehr, sehr wichtig, eine einheitliche Datenbasis aufzubauen, also qualitätsgesichert. Ja. Und ich brauche halt auch ein bisschen was, also an Datenmenge. Und wenn ich natürlich wegschmeiße und sage, jetzt kommt das neue System, dann fehlen mir ja vielleicht ein paar Jahre. Mhm. Und von daher finde ich das legitim und man sollte es auf jeden Fall immer so machen, dass man ein BI-System direkt einführt und nicht wartet, bis das andere. Weil wie lange soll es denn dauern?
Genau, also, das Geschäft steht ja niemals still. Dann kommt das nächste und das nächste und also, dann schiebe ich es im Endeffekt nur vor mir her. Dann.
Die Frage ist ja nur, wenn ich mich natürlich, jetzt geht man so ein bisschen an die Anbieterauswahl, orientiere, wenn ich natürlich jemanden mir suche, der alles manuell aufbaut, also ich gehe jetzt zum Beispiel auf eine Google Cloud oder ich gehe auf Amazon oder Microsoft und muss da erstmal alles händisch aufbauen, ja, dann viel Spaß, dann kann ich das verstehen, aber es gibt ja andere Mechanismen und die wesentlich schneller sind, wo man solche Systeme ja mit einem hohen Automatismus, wo vielleicht auch nicht die Fachexpertise unbedingt erforderlich ist, dann bin ich natürlich auch schnell unterwegs.
Ja. Und vor allem immer die Fachlichkeit im Blick haben. Ja. Sich nicht von der Technik orientieren, weil die ändert sich dann halt, aber die Fachlichkeit bleibt gleich. Okay. Ja, das war doch mal ein Kurzüberblick oder Schnellflug über die Finanzanalyse. Hast du noch Themen?
Dass man es einfach mitgeben kann, ne? Dass das eigentlich die schnellsten Quick Wins sind einfach, wo wir mit Kundenprojekten ja starten, dass dann die Entlastung da ist und es gibt tatsächlich auch Mitarbeiter aus dem Controlling, die dann sehr, sehr dankbar sind, dass die nicht mehr abends bis spätabends da sitzen und einen auf den Deckel kriegen nächsten Tag, weil irgendwas wieder nicht stimmt, sondern die sind dann froh, wenn wirklich die Daten automatisiert reinkommen und dass sie für die Steuerung verantwortlich sind. Das entspannt das Ganze. Das hatten wir am Anfang ja nicht, das Thema Konfliktmanagement. Wenn wir wirklich diese Prozesse ablösen, die manuellen Prozesse, sorgt das auch ein bisschen dazu, dass wir Harmonie wieder haben und dass die Leute auch ein bisschen wieder die Köpfe voll kriegen. Weil wo stehen wir denn? Wir müssen uns ja nicht nur festhalten an diesen alten Prozessen, sondern die Idee ist ja auch, wie kann ich jetzt über Innovationen nachdenken, datengetriebene Geschäftsmodelle. Das kriege ich ja nur hin, wenn ich Altlasten weglasse und immer weiter optimiere. Warum machen wir das nicht? Also wenn ich Unternehmen sehe, die sind ganz, ganz toll in der Produktentwicklung, die bringen tolle Produkte raus, aber warum hält man dann in-house an solchen manuellen Prozessen fest, wenn ich nach außen tolle Produkte verkaufe, die einen hohen Qualitätsstandard haben, aber in-house immer noch dem Ärmel nicht da unterwegs bin, um irgendwas zusammen zu schaufeln. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist, na gut, ist man nie vorbefreit.
Okay.
Wenn wir bei uns reingucken.
Wenn ihr genau an diesem Punkt steht und ihr habt so eine Herausforderung oder ihr fragt euch, geht das wirklich auch für mein Unternehmen? Wir haben eine Lösung, wir können das ganz gut, diese Sachen abzulösen und das Ganze zu automatisieren. Kommt auf uns zu, ihr findet den Weg und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
Alles klar, machen wir so. Jo, bis dann. Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.